Wenn ein geliebter Mensch leidet, wenn es einem geliebten Menschen schlecht geht, dann leidet man automatisch mit. Ganz natürlich. Zum Beispiel, ich habe so gedacht an unsere Kinder. Ja, wenn das kleine Baby mit 9 Monaten mit hohem Fieber, hochrotem Kopf da im Bett liegt, glüht förmlich und man steht daneben, letztlich hilflos. Aber es geht dann natürlich nahe. Man ist bewegt, man leidet mit. Oder wie ist es, wenn man jemanden kennt, der vor einer wichtigen Prüfung steht und man sieht, wie Tag für Tag, es geht auf die Prüfung hin, derjenige immer nervöser wird und aufgeregt und aufgelöst. Ja? Dann leidet man mit. Und oft sagt man dann, vielleicht manchmal ein bisschen vorschnell, ja, ich weiß, wie es dir geht. Ich verstehe dich gut. Aber stimmt das immer? Weil echtes Mitleid kann man doch nur dann haben, wenn man, sage ich mal, etwas Ähnliches auch erlebt hat. Erst dann kann man sagen, ich weiß, wie es dir geht oder ich ahne, wie es dir geht. Ja. Das heißt, wenn man selbst schon mal hohes Fieber gehabt hat, dann kann man sich reinversetzen und weiß, boah. Der Mensch liegt da und kann einfach nichts mehr machen, er ist fertig. Oder wenn der andere vor einer großen Prüfung steht und man selber das schon erlebt hat, wie die Panik plötzlich aufsteigt in einem und man nicht mehr weiß, woher, wohin, dann kann man sagen, du, ich verstehe dich. Ich weiß, wie es dir geht in der Situation. Und das ist auch Hilfe. Das ist sehr gut, wenn man anderen so beistehen kann, weil er weiß, hey, da gibt es jemanden, der versteht mich. Und das ist Hilfe und Trost. Im Hebräerbrief sieht man Herrn Jesus als den Hohenpriester, als unseren Hohenpriester, der unsere Sünden sühnt und uns zur Herrlichkeit bei Gott führt. Wir sehen ihn als den, der uns begleitet, der ermutigt, der korrigiert, der hilft zu lernen, dass wir auf Gott vertrauen. Er ist barmherzig und treu und sein Ziel ist es, dass er uns sicher ans Ziel bringt. Und im ganzen Brief wird der Herr Jesus mit verschiedenen Aspekten dargestellt, sehr vielfältig, umfassend. Und ich möchte heute mit euch, und wir wollen gemeinsam einen Abschnitt anschauen, in dem der Herr Jesus oder ein ganz besonderer Aspekt vom Herrn Jesus dargestellt wird. Er wird nämlich dargestellt eben nicht als ein kühler, distanzierter, hoher Priester, der seinen Dienst macht, aber letztlich doch weit weg ist, fern ist, sondern er wird uns zeugt und vorgestellt als ein hoher Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Als jemand, der wirklich versteht, wie es dir und mir geht. Der weiß, wie wir uns in verschiedenen Situationen fühlen. Den Abschnitt, um den es heute geht, ist im Hebräerbrief Kapitel 4. Und da möchte ich die Verse 14 bis 16 mit euch lesen und zunächst 14 und 15. Hebräer 4, die Verse 14 und 15. Da steht Folgendes: Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Das Thema heute ist also der Herr Jesus, unser hoher Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Oder anders formuliert als Aufruf, komm mit deinen Nöten zum Herrn Jesus, weil er versteht dich. Und er hat alle Macht, dir zu helfen. Bevor wir uns jetzt die Details von diesem Vers, von diesem Aufruf, den der Schreiber dort macht, von dieser Erinnerung anschauen, möchte ich das Ganze in den Kontext einbetten. Das heißt, wir wollen gemeinsam kurz schauen, was ist eigentlich der Hebräerbrief? Warum ist er geschrieben? In welcher Situation waren die Hebräerchristen? Warum steht mitten in diesem Brief so eine ernste Warnung und der Schreiber sagt, lasst uns das Bekenntnis festhalten? Was war da los? In welcher Situation waren diese Hebräer-Christen? Das ist mal Teil 1 der Predigt, der Überblick über den Hebräerbrief, die Situation, warum das Ganze so geschrieben ist. wie der Schreiber hilft und helfen möchte. Und Teil 2 wollen wir dann diese Verse nochmal genauer anschauen und auch schauen, was hat es für die Christen damals bedeutet und was bedeutet es für uns heute. Die Situation der Christen damals, an die der Brief gegangen ist. Es waren Judenchristen. Menschen aus dem Judentum haben sie bekehrt zu diesem Jesus. Sie haben erkannt, er ist der Messias, er ist der Retter. Und sie haben Buße getan und ihre Leben ihm anvertraut. Als den alleinigen Retter. Sie haben es mit der Taufe öffentlich gemacht in Jerusalem, haben Taufen passiert und sie haben es bekannt vor ihrer Umgebung. Und wegen ihrem Glauben, lesen wir im Hebräerbrief, haben sie viele, viele Nachteile erlitten. Also sie haben wirklich gelitten für ihren Glauben. Und der Schreiber erinnert auch daran. Schlagen wir mal auf Kapitel 10 und lesen die Verse 32 bis 34. Hebräer 10, Vers 32. Da heißt es, erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Kampf der Leiden erduldet habt, indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als auch Drangsale zur Schau gestellt wurdet, andererseits aber Genossen derer wurdet, die so einhergingen. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Also man sieht, der Schreiber sagt, erinnert euch an die früheren Tage. Und sie haben Kampf gehabt, Leiden gehabt. Er sagt, sie haben Schmähungen gehabt. Ja, sie haben sie bekehrt und dann war es wirklich schwierig für sie, in der Umgebung zu leben. Sie sind geschmäht worden, beleidigt, beschimpft. Öffentlich, ja. Stellen wir es so vor, sie sind durch Jerusalem gegangen, diese bekehrten ehemaligen Juden. Und die anderen Juden, die haben die gemieden, vielleicht auf die andere Straßenseite und von drüben rüber geschimpft. Was machst du? Was für einen Weg gehst du? Du verlässt den alleinigen Gott. Welcher Sekte folgst du da? Ja, übel, beschimpft, hinterm Rücken vielleicht geredet, schlecht geredet. Geschmäht sind sie worden. Sie haben Drangsale gehabt. Es war großer Druck, Nachteile an alle Ecken im Alltag. Du bist rausgerissen aus einer gewohnten Umgebung, aus einem vertrauten Umfeld und plötzlich sind alle gegen dich. Und das ist öffentlich passiert. Sie waren zum Spott geworden. Sie sind zum Schauspiel geworden für die anderen. Aber noch nicht genug. Wir lesen weiter. Manche wurden sogar eingesperrt für ihren Glauben. Aber in aller Not haben die Hebräerchristen, die Judenchristen sich gegenseitig geholfen. Sie haben sie beigestanden. Sie haben Teilnahme erwiesen den Gefangenen. Sie haben Mitleid gehabt, das Wort steht an der Stelle dort. Mitleid mit den Gefangenen waren für sie da. Aber dann lesen wir auch noch, ihnen wurde alles zum Teil weggenommen. Alles ist weggenommen worden, einfach konfisziert. Aber ihre Reaktion ist erstaunlich. Ja, sie haben es mit Freuden aufgenommen, weil sie gewusst haben, dass sie einen himmlischen, besseren Besitz haben. Sie haben nicht aufs Irdische geschaut, sondern aufs Himmlische. Also wir sehen, es war wirklich schwer für diese Leute damals. Viele Leiden, viele Nachteile. Für den Glauben haben sie, denke ich mal, mehr gelitten als irgendwer von uns. Ich weiß nicht, ich kenne nicht jeden Einzelnen so im Detail, aber wer ist eingesperrt worden für seinen Glauben? Wer ist öffentlich geschmäht worden in dieser Weise? Oder wem ist alles weggenommen worden? Aus unseren Reihen, vermute ich jetzt mal, hat keiner das durchlitten. Und wie soll ich sagen, das ganze Umfeld von einem Juden, wie war das? Man ist als Jude aufgewachsen, da reingeboren. Man war Teil von diesem auserwählten Volk. Und das hat man von Anfang an, hat man das gehört. Wenn irgendjemand zu Gott kommen möchte, dann muss er zu uns kommen, uns Juden. Weil nur wir, dem allein waren, Gott kennen und ihm dienen. Und mit diesem Bewusstsein sind diese Menschen aufgewachsen. Einzigartig, ja. Es war völlig verwoben, das alltägliche Leben mit der Religion, mit dem Glauben des Judentums. Ja, die Feiertage, das Essen, Gottesdienst. Die Religion hat alle Bereiche beeinflusst. Und dann ist der Herr Jesus gekommen zu dieser Nation. Hat sie offenbart, hat sie gezeigt als der Messias, als der Retter. Aber das Volk als Ganzes hat ihn abgelehnt. Sie haben ihn gekreuzigt, aber er ist auferstanden. Und die Apostel stehen auf und verkündigen das. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er lebt. Und der Heilige Geist wirkt und tut große Wunder, große Überzeugungskraft ist da. Und wie gesagt, viele Juden kämen zum Glauben, bekehren sie. Und plötzlich ist diese jüdische Nation in zwei Teile gespalten. Es gibt jetzt zwei Gruppen. Es gibt die Christen, Juden, und die Juden, die weiter im Judentum verharren. Und beide gehen um die neunte Stunde zum Tempel und beten dort. Ganz ähnlich, aber doch so verschieden. Die Judenchristen treffen sie zu Hause, brechen das Brot, pflegen die Gemeinschaft, aber gehen wieder in den Tempel und beten dort. Es war eine angespannte Situation. Ja. Wer wird jetzt die Überhand gewinnen? Einerseits die Obrigkeit, die Leiter, die Führer, die gesagt haben, wow, was ist das für ein falscher Weg und verfolgt haben. Andererseits die Apostel, die verkündigt haben überall, Jesus lebt, er ist auferstanden. Die Behörden hätten nur den Leichnam bringen müssen, aber das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Und so haben die Apostel nicht aufgehört, Jesus als den Messias zu verkünden. Und dann setzt er Verfolgung ein. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Saulus fängt an zu wüten, die Menschen zu verfolgen. Häuser werden konfisziert, Gläubige werden ins Gefängnis geworfen. Herodes hat Jakobus hinrichten lassen, Apostelgeschichte 12. Das heißt, die Führer, die Leiter, die vorangehen, haben auch getötet worden für den Glauben. Und so haben die Apostel immer mehr auch von der Wiederkunft vom Herrn Jesus gesprochen, diese Hoffnung, dieser Blick, er kommt wieder. Und auch das finden wir im Hebräerbrief sehr schön. In Kapitel 10, Verse 37 steht eine kurze Zeile. Es ist wahrscheinlich eine Zeile aus einem Hymnus, aus einem Lied damals. Da heißt es, denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Das war eine Hoffnung. Wörtlich heißt es, eine Zeit so klein und der Kommende wird kommen. Ist ganz klar, bei so viel Druck, so viel Leid, natürlich schauen wir da auf diesen Moment, dass der Herr wiederkommt. Und das war ja eine Hoffnung, das haben sie verkündigt. Aber der Herr Jesus ist nicht gekommen, nicht so schnell gekommen, wie sie es wahrscheinlich erhofft hätten. Und so war Unsicherheit unter den Judenchristen. Was ist jetzt? Ist es der richtige Weg oder doch nicht? Warum so viel Gegenwind? Warum so viel Widerstand? Und es wäre klar, die ganze Nation an sich wird sie wohl nicht bekehren. Man wird irgendwo eine Minderheit bleiben. Und was ist jetzt? Sollte man sie trennen endgültig von Tempel und dem Ganzen? Oder sollte man zurückgehen? Es war viel leichter, wieder zurückzugehen. Die ganzen Nachteile waren mit einem Schlag plötzlich weg. Ja. Rabbi so und so kann auch gut predigen. Tolles Wort, was er so hat in der Synagoge. Es war eine Gefahr. Die geistlichen Führer waren weg. Jakobus war sicher Hilfe gewesen. Und auch letztlich, wenn du als Jude dein Judentum aufgibst, wer bist du dann noch? Du hast deine ganze Identität letztlich aufgeben, wenn du Christ wärst. Weil du die ganze Religion und alles Verwobene hinter dir lässt. Und so war es schwierig und es war Spannung. In der Situation waren die Judenchristen damals. Und sicher war die Frage im Raum, ja, zurückkehren, warum? Warum ist das so schlimm? Wir glauben doch alle an denselben Gott. Und auch wieder in Kapitel 10, Vers 25 lesen wir, der Schreiber schreibt, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Das Zusammenkommen versäumen. Das heißt, da waren schon welche, die nicht mehr so regelmäßig gekommen haben. Wo sind sie hingegangen? Ich denke nicht in die Welt, sondern eher wieder zurück ins Judentum. Sonntag eher wieder in die Synagoge. Und der Schreiber vom Hebräerbrief erkennt diese Gefahr. Und er hat das Ziel, sie zu stärken, zu bekräftigen, diese Judenchristen vor dem Zurückgehen zu bewahren. Er möchte ihnen helfen, dass sie bleiben in dem, wohin sie sich bekehrt haben und wo sie sich auch taufen lassen haben, dass sie ihm keine Kompromisse eingehen. sondern er möchte sie stärken. Und es ist interessant zu sehen, wie er es macht. Er stellt ihnen nicht irgendein System vor oder stellt Strafen irgendwie vor, sondern er stellt ihnen Jesus vor. Und er zeigt ihnen eben, schaut's mal auf diesen Jesus, unseren Herrn Jesus, unseren hohen Priester. Und von vorn bis hinten zeigt er, wer dieser Herr Jesus ist, wie erhaben, wie groß er ist. In die ersten Kapitel zeigt er, dass der Herr Jesus Gott ist. Er ist höher, erhabener als die Engel. Er ist größer als Mose. Er ist vorzüglicher und ein größerer Leiter als Josua. Er ist ein besserer hoher Priester als Aaron. Also er stellt es immer in Kontrast zu dem, was einem Juden wirklich wichtig ist und worauf er wirklich stolz war. Und er sagt, dieser Jesus ist weit höher. Dann sagt er, Stiftshütte, Tempel, und sagt, das ist alles nur Schatten. Der Herr Jesus dient im Wahren jetzt. Er hat einen vortrefflichen Dienst. Und dann kommt er dahin, dass er sagt, der Glaube, dein Glaube ist die Antwort auf dem Ganzen, auf das Ganze. Ja? Du hast einen besseren Glauben. Glaube auch an Herrn Jesus und sein Werk. Er ist der lebendige und neue Weg ins Heiligtum. Und er ruft auf, auszuharren, und letztlich in Kapitel 13 ruft er auf, geht's raus. Der Jesus hat draußen gelitten, geht's auch ihr raus aus dem Judentum. Trennt's euch völlig. Das war also die Situation. Diese Hebräer-Christen waren in Gefahr, sie abzuwenden, von dem Glauben zurückzugehen in das Alte. Sie waren eben in Gefahr, dieses Bekenntnis aufzugeben, wie wir gelesen haben in unsere Verse. Und so stellt der Herr Jesus ihnen, der Schreiber stellt ihnen an Herrn Jesus vor und sein Dienst als Hohepriester. Und er zeigt, wie ernst es ist, indem er 6 sehr ernste Warnungen einstreut über den ganzen Brief. Und bei dem Ganzen sehen wir auch den Wert für uns von diesem Brief. Ja, wer weiß, vielleicht kämen Probleme wegen unserem Glauben. Noch leben wir in einer so behüteten Zeit. In so einem behüteten Land haben alle Freiheiten und können unseren Glauben leben ohne jegliche Einschränkung. Aber wie wäre das, wenn es mal anders ist? Wie reagiere ich dann, wenn ich geschmäht wäre? Oder wenn ich wirklich eben gemieden wäre, eingesperrt wäre? Oder wenn meine Geschwister eingesperrt wären? Menschen, die mir im Glauben ein Vorbild haben, wenn die plötzlich weg sind und wegen ihrem Glauben verfolgt werden, wie geht es mir? Da ist doch die Gefahr groß, dass man schnell mal faule Kompromisse eingeht, vielleicht ein Stück mitgeht und noch ein Stück mitgeht und noch ein Stück. Wo ist die Grenze? Aber es ist ja auch so, es können einfach nur Krisen in unserem Leben sein, die uns treffen. Was ist, wenn plötzlich alles schief geht und nichts mehr funktioniert? Da stehen wir dann auch in Gefahr, dass wir sagen, wow, ich habe so viel für den Herrn aufgegeben irgendwie und jetzt, wo ist er jetzt? Wo ihn brauche? Plötzlich kommen so komische Gedanken und steigen auf. Und auch da ist die Gefahr, sie abzuwenden. Und in allem ist es so, so wichtig, einfach auf den Herrn Jesus zu schauen, auf diesen großen, hohen Priester, auf sein Werk, das er vollbracht hat und das er jetzt wirkt, auf seinen Dienst als hohen Priester, dass er uns eben begleitet, ermutigt, korrigiert und hilft uns zu lernen. Und das ist das Ziel vom Schreiber. Er möchte unseren Blick lenken auf den Herrn Jesus, auf seinen großen Dienst. Und so ruft er eben die Hebräer-Christen auf und sagt, lasst doch uns dieses Bekenntnis festhalten. Bekennt euch weiter zum Herrn Jesus. Halt's fest. Soweit der Kontext von dem Ganzen, ein kurzer Überblick. Und in diesen Kontext, in diese Situation der Hebräer-Christen, sind diese Verse reingeschrieben. Ich hoffe, dass wir es besser verstehen dadurch. Ich lese nochmal Hebräer 4, Vers 14 und 15. Da heißt es, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Er sagt, schaut doch, was für einen großen Hohenpriester wir haben. Er ist durch die Himmel gegangen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist jetzt in der Herrlichkeit bei Gott wieder. Er ist Mensch, der bei Gott ist. Er ist der verherrlichte Mensch, der Herr Jesus. Und er zeigt eben, dass der Jesus nicht weit weg ein hoher Priester ist, kalt, distanziert, sondern jemand ist, der Mitleid hat, ein barmherziger hoher Priester. Und diesen Aspekt betont er in diesen Versen. Er schreibt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Der Jesus hat Mitleid, er fühlt mit. Es geht ihm nahe, wenn seine Kinder leiden. Und das, was die Hebräerchristen durchlitten haben, wie gesagt, ich glaube, dass keiner von uns es in ähnlicher Weise durchlitten hat. Das heißt, wir könnten nicht sagen, ich weiß, wie es dir geht, ja, verstehe dich. Aber der Herr Jesus kann sagen, von Herzen, ich weiß, wie es dir geht. Ich verstehe dich. Ich habe echtes Mitleid. Wenn wir lesen, in Kapitel 10 haben wir gelesen, sie seien geschmäht worden für ihren Glauben. Wie viel ist der Herr Jesus geschmäht worden für sein Werk? Ich habe gedacht an die Stelle, wo er gekreuzigt wird. Matthäus 27, ich lese vor, ab Vers 39. Er ist zum Gespött gemacht worden. Er ist öffentlich zur Schau gestellt worden und verhöhnt worden. Es heißt dort, Matthäus 27, ab Vers 39, die Vorübergehenden aber lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise aber schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Sehen wir, was für ein Hohn. Alle Gruppen höhnen, spotten, verachten ihn, schmähen ihn, sie lästern ihn, sie versuchen ihn, steig doch runter, zeig deine Macht. Der Jesus weiß, was es heißt, geschmäht zu werden und öffentlich zur Schau gestellt zu werden. Er hat es erlebt dort. Und so kann er Mitleid haben. Wirkliches Mitleid mit denen, die es ähnlich ergeht. Und der Jesus weiß, was es heißt, Drangsale zu erleiden, Bedrängnisse zu haben. Er weiß, wie es sich anfühlt, Druck zu kriegen von außen. Wie war sein Leben? Ständig waren diese Anfeindungen da von den Schriftgelehrten, die Ältesten, die hohen Priester. Ständig haben sie noch Wege gesucht, wie sie ihn in der Rede fangen, wie sie ihn ergreifen können, wie sie ihn töten können. Er hat ständig diesen Druck gehabt, gehe ich zu dem Fest nach Jerusalem? Ich weiß, dass sie mich wollen, oder nicht? Ständig das Wissen, sie wollen mich greifen und töten. Herr Jesus weiß, was es heißt, bedrängt zu sein. Und er weiß auch, was es heißt, gefangen genommen zu werden. Ja? Sie kämen in den Garten mit Fackeln und Stangen, ja? Und Seile, um ihn zu binden. Er hat sie binden lassen, hat die Hände hingestreckt und gesagt, ich bin es. Er hat sie abführen lassen, wie ein Mörder, wie ein Schwerverbrecher. Er ist abgeführt worden, die Soldaten überliefert worden, bespuckt worden, geschlagen, furchtbar gequält, gegeißelt, gedemütigt. Also der Jesus weiß, wie es die Christen geht, die wegen ihres Glaubens irgendwo im Gefängnis sind und gequält werden. Er hat es selber erlebt. Und er weiß auch, was es heißt, wenn einem alles weggenommen wird. Er hat eh nichts gehabt auf dieser Erde. Er sagt einmal, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Was er gehabt hat, hat er auch gehabt. Sein Oberkleid, sein Untergewand. Und selbst das haben sie ihm genommen. Die Soldaten haben es genommen, unter sich teilt. Und so war er nackt am Kreuz. Ihm ist alles weggenommen worden, selbst das Wenige, das er gehabt hat. Und der Jesus weiß auch, was es heißt, wenn andere dich für deinen Glauben für verrückt erklären. Wenn sie sagen, was ist jetzt mit dir? Was ist das für ein komisches Zeug, was du da glaubst? Spinnst du oder weißt du, du hast die Wahrheit, meinst du? Und alle anderen liegen falsch. Markus 3, Vers 21 lesen wir von seinen Angehörigen. Es heißt uns, als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sprachen, er ist außer sich. Sie haben gemeint, er ist verrückt worden, weil er sein Eifer für seinen Vater gelebt hat. Hat Wunder da, hat gepredigt, hat gelehrt. Und dann kämen die Angehörigen und sagen, dem müssen wir jetzt helfen. Der ist verrückt worden. Also er kennt auch diesen Aspekt. Und ein weiterer Aspekt, der Herr Jesus weiß es, was es heißt, verzweifelt zu sein. Wirklich am Ende zu sein. Dieses Gefühl zu haben, ich schaffe das nicht. Das ist zu früh jetzt. Es geht nicht mehr weiter. Kein Ausweg. Angst und Schrecken packen einen, Panik steigt auf. Beklemmung. Man kommt nicht mehr aus. Man möchte weg, aber es geht nicht. Totale Verzweiflung. Sorgen. Ein Übergroß, Betrübnis kommt, Traurigkeit legt sie auf die drauf. Das kennt der Herr Jesus. Weil in Markus 14 lesen wir das, wo der Herr Jesus das alles erlebt hat. Ich lese euch vor, es ist im Garten Gethsemane, vor seiner Festnahme. Markus 14, ab Vers 32 heißt es, und sie kommen an einen Ort mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorübergehe. Seht ihr, er war sehr bestürzt, er war beängstigt, er war sehr betrübt, ja. Es ist ihm so nahe gegangen, er war wirklich verzweifelt in dem Moment. Was ist das? Was kommt da auf mich zu? Er hat es geahnt, er hat es gespürt und es hat ihn Mühe gemacht. Er ist ins Gebet gegangen und hat Kraft gefunden wieder bei seinem Vater und ist den Weg gegangen bis zum Ende. Aber er weiß, wie es dir geht und mir geht, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn alles zu viel ist. Wenn sie diese Beklemmung auf uns drauf sitzt und uns erdrückt und die Traurigkeit da ist. Er ist eben nicht ein distanzierter hoher Priester, der vom Himmel her agiert, sondern er ist der verherrlichte Mensch, der das erlebt hat. Und so kann er Mitleid haben, Mitleid mit uns. Er weiß wirklich, wie es dem Einzelnen in so einer Situation geht. Auf der Erde sehen wir es in den Evangelien, er war bewegt über die Menschen, die keinen Hirten haben, die orientierungslos sind. Er war zugänglich immer für alle, für die Kleinsten, für die Niedrigen. Er war der Arzt für die Kranken. Er war den Schwachen und Hilfsbedürftigen nicht kalt, sondern voll innigen Mitgefühls. Er hat Erfahrungen gemacht auf dieser Erde. Erfahrungen, die auch wir machen. Und bei allem, lesen wir, sündigte er nicht. Er hat nicht gehadert, nicht geflucht, nicht geschimpft. Er sündigte nicht. Er hat ein völlig perfektes und sündloses Leben gelebt. Keine Sünde hat er getan. Er kannte keine Sünde, heißt es. Und jetzt sehen wir, der Schreiber schreibt es in der Weise, um den Hebräer-Christen einen Trost zu geben. Und sagt, schaut's mal, da gibt's jemand, der versteht die, der kennt die. Und der liebt die. Und der ist im Herz bewegt über das, was dich gerade bedrängt und über die Situation, in der du dich befindest. Und das gilt nicht nur für die Christen damals, sondern auch für uns heute. Ja, wir lesen, dass er Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Das heißt, nicht nur, wenn wir so Schlimmes erleben, ist der Herr Jesus da und innerlich bewegt, sondern in jeder Hinsicht ist er da und bewegt. Ja? Schwachheiten. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Was sind Schwachheiten? Ja? Das Wort ist lustig. Das heißt nämlich einfach die Abwesenheit von Stärke. Klar, wenn da keine Kraft ist, dann bist du schwach. Und wie oft geht es uns so? Ja? Uns körperlich. Wie oft sind wir körperlich völlig schwach? Krankheit. Ja, ich weiß noch, mir hat mir so ein normaler Grippevirus angeflogen vor einigen Jahren. Da geht nichts mehr. Ich bin nur noch da gelegen. Unfähig, irgendwas zu machen. Völlig kraftlos und schwach. Das heißt, wie wenig braucht es denn, dass wir Menschen, die wir uns oft so stark und toll fühlen, völlig kraftlos da niederliegen. Der Jesus weiß es. Er kennt unsere Schwachheiten und hat Mitleid mit uns. Aber auch der Aspekt schwach im Sinn von unsicher oder ängstlich ist genauso. Wir lesen das von Paulus, wie er in Korinth war, wie es ihm da ergangen ist. Er ist nicht auftreten als der Große, Starke, der Selbstbewusste, sondern in 1. Korinther 2, Vers 3 lesen wir, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielen Zittern. Er hat Angst gehabt und war unsicher. Er wollte ihnen das Evangelium bringen. Er wollte, dass sie errettet sind. Aber es war schwer für ihn. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 18, dass der Herr ihn gestärkt hat. Es heißt, der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen und dir etwas Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ja, wie schön. Er steht bei. Wenn wir unsicher sind, das Evangelium weiterzusagen, er steht bei. Es ist sein Wunsch und sein Wille und er stärkt uns. Findest du schön von Paul? Super, wie du das machst. Ja, schmeißt es in die Runde, sagst es, betest dafür. Ja, es hat jetzt gedauert, aber der Herr wirkt. Voll gut. Es ist mutig, sie zu bekennen vor die Arbeitskollegen als Christ. Aber der Herr kann es gebrauchen. Super. Ja, er stärkt. Er weiß um unsere Schwachheiten. Er weiß, dass uns das oft vielleicht total schwer fällt. Wer ist es, der aufsteht und sagt, ich habe überhaupt kein Problem, das Evangelium überall zu verkünden? Also ich bin es nicht. Kennt's mich. Ich denke, euch geht es ähnlich. Ja, und dann noch der Aspekt, was ist, wenn große Aufgaben vor uns stehen? Ja? Wie schnell ist man dann schwach, mutlos? Die Aufgabe ist zu groß, der Berg ist einfach zu hoch. Und mir geht es dann immer so, wie wenn bei so einer aufblasbaren Gummiente, wo man zum Schwimmen hernimmt, einer den Stöpsel rauszieht. Das macht pfff und dann liegt die flache Hülle da. Und genau so fühle ich mich dann. Da ist eine Aufgabe, die ist zu groß für mich. Herr, ich schaffe das nicht. Da ist nichts mehr in mir. Bitte stärk du mich. Und er ist da, er weiß es. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Egal in welcher Hinsicht. Es geht ihm auch neu. Und wie schön ist es doch, so einen hohen Priester zu haben, so einen wunderbaren Herrn zu haben. Er weiß, wie es mir geht, er fühlt mit, er leidet mit. Und das allein spendet schon großen Trost. Und das können auch wir untereinander machen, uns in der Weise beistehen, dass wir uns stärken und ermutigen. Aber da endet unser Dienst, weil wir können ja nichts machen, wir können ja die Situation nicht ändern oder dem anderen in irgendeiner Weise da helfen. Aber der Herr Jesus ist eben nicht so begrenzt wie wir und das ist das Geniale. Das heißt, er ist nicht nur innerlich bewegt und hat Mitleid mit uns, sondern er hat auch alle Macht und Möglichkeit, uns zu tragen, zu stärken und zu helfen. Er hat alle Mittel, uns durch diese Zeit der Prüfung mit durch zu begleiten und zu tragen. Und so gehen wir jetzt nochmal zu unserem Text und lesen den Vers 16. Ich habe Hebräer 4, Vers 16. Der Schreiber sagt nämlich jetzt die Lösung von dem Ganzen. Er sagt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Lasst uns hinzutreten. Er ruft auf die Christen und sagt, kommt, wollen wir gemeinsam hinzutreten. Wollen wir doch gemeinsam zu diesem großen und hohen Priester gehen, mit der Not, mit Zweifeln, mit Schwachheiten. Und wie sollen wir hinzutreten? Mit Freimütigkeit. Das heißt, ohne Scheu, ohne Furcht. Denk nicht, oh, das ist zu gering für einen Herrn Jesus, mit dem ich jetzt wieder komme. Oder es ist schon zu oft passiert, die Sache, mit der ich jetzt wieder komme. Nein, geh zu ihm und red mit ihm. Er ist da und er wartet. Tritt hinzu mit Freimütigkeit, mit Offenheit. Verbirg nichts vor ihm, vor dem, der eh alles kennt und weiß. Schütt dein Herz aus und denk dran, er weiß, wie es dir geht. Er kennt die. Und es ist so schön, wie es formuliert ist, wo sollen wir denn hingehen? Ja, wir sollen gehen zum Thron der Gnade. Dort thront der Herr Jesus, zur Rechten Gottes. Es ist der Thron der Gnade, der Ort, wo wir Gnade finden dürfen. Und genau das ist der nächste Punkt, was darf man denn erwarten? Es heißt, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Das heißt, dem Herrn Jesus ist meine Situation und deine Situation nicht egal. Das bewegt ihn im Innersten. Also es ist nicht so, wie wenn ich auf ein Amt gehe, zum Finanzamt und dann klären wir halt die Dinge und dann gehe ich mit meinem Formular oder Bescheid wieder raus, sondern da ist jemand, der ist barmherzig, der ist bewegt. Er ist ein barmherziger und treuer Hoherpriester. Und wer braucht Barmherzigkeit? Doch genau der, der selbst keine Kraft mehr hat für irgendwas. Der erkennt, dass er Hilfe braucht. Und so darf man wissen, wenn wir schwach sind, körperlich, in geistliche Dinge, darf man zum Thron der Gnade gehen und darf man Barmherzigkeit erleben. Darf man wissen, da ist jemand, der bewegt ist darüber und der hilft. Oder bist du verletzt? Gibt es Menschen, die dich enttäuscht haben und dir weh haben? Du darfst auch immer zu diesem Thron der Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Oder quälen die Sorgen, drückt die alles nieder, geh zu ihm, zu diesem Thron der Gnade. Und eben auch mit alle unsere Lasten für unsere Nachbarn, für Familien, für die unerretteten Menschen. Wie soll ich sagen, wann ist eine Gelegenheit? Ich bin immer so mutlos. Sagen wir es an Herrn Jesus am Thron der Gnade. Oder Zeiten, wo die Seele aufgewühlt ist, durcheinander, aufgescheucht ist, wo keine Ruhe sie mehr einstellen möchte im Leben, wo alles unsicher ist, gerade auch jetzt, Corona, ja, viele Menschen fragen sich, wie geht es weiter beruflich, wie geht es weiter, die zweite Welle rollt daher, wie kann ich mich schützen, wer schützt mich überhaupt? Gehen wir zum Herrn Jesus und sagen wir es ihm. Ja, er hat Mitleid und das Schöne ist, er hat alle Möglichkeiten, uns zu helfen, durchzudrängen, zu bewahren. Und dann heißt es noch, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden. Und das ist interessant, der Aspekt der Gnade kommt auch mit rein natürlich. Und die Frage ist, wer braucht Gnade? Ja, jeder, der schuldig geworden ist. Das heißt, wenn du schuldig geworden bist, das erkennst, dann denk nicht, ach, schon wieder, ich kann nicht zu meinem Jesus kommen. Oder wenn du merkst, da ist Last in deinem Leben, ja, und du meinst, du musst erst alles in Ordnung kriegen, bevor du zum Herrn Jesus kommen kannst. Glaub dieser Lüge nicht, weil das stimmt nicht. Du kommst erst zum Herrn Jesus und dann kannst du die Dinge in Ordnung bringen. Komm zu ihm, zu diesem Gnadenthron und empfang Gnade, Vergebung für deinen Schritt gegenüber Menschen, gegenüber dem heiligen Gott. Wir dürfen empfangen Barmherzigkeit für die Schwachheit und Gnade für die Schuld. Wir dürfen wissen, was in Gottes Wort steht und darauf vertrauen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Das dürfen wir machen. Er steht uns freundlich gegenüber und er wird handeln. Er wird helfen. Und die Frage ist, wann wird er helfen? Rechtzeitig heißt es an der Stelle. Zur rechtzeitigen Hilfe heißt es. Wie der Paul gesagt hat, ja, Gottes Uhr läuft. Wir erwarten vielleicht manchmal ganz was anderes, aber er hat seinen Plan. Und zur rechtzeitigen Hilfe wird er eingreifen. Und sei gewiss, wenn du alles bei ihm abgeladen hast und dein Herz ausgeschüttet hast, er weiß, wie du es empfindest, was du empfindest. Er ist bewegt im Innern. Er hat alle Macht und Möglichkeit zu helfen und er wird eingreifen zur rechten Zeit. Und wie? Wie wird der Herr eingreifen? Entweder indem er dich und mich ändert, indem er stärkt und durchtrockt, oder indem er die Situation ändert. Der Herr hat beide Wege, beide Mittel. Ich habe es erlebt, dass der Herr oft die Situation nicht ändert, sondern an mir arbeitet. Und ich ihn erleben darf und dadurch auch wachsen kann. Aber er hat wirklich beide Möglichkeiten. Er arbeitet an mir und an dir oder er ändert die Situation. Und wie schön, er hat alle Macht und Möglichkeit zu helfen und zu ändern. Das war mein Anliegen, zu sagen, was für einen wunderbaren Heiland wir haben, was für einen wunderbaren Hohenpriester wir haben. Der Jesus ist der große, hohe Priester, der durch die Himmel gegangen ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt und gemeinsam mit seinem Vater auf diesem Thron der Gnade sitzt. Er ist der Sohn Gottes, der in allem uns gleich geworden ist. Sehr interessant. Ja, er ist Mensch geworden, um das zu erleben, damit er jetzt Mitleid haben kann mit uns, damit er wirklich versteht, wie es uns geht. Er ist barmherzig und treu. Und das Schöne, er hat die Macht, uns durchzudrängen oder die Situation zu verändern. Und so der Aufruf an uns alle, wollen wir doch mit Freimut zu ihm gehen, zu diesem Thron der Gnade, damit wir dort immer wieder Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe von ihm. Amen.